Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Gerade erst ist der Rom-E-Prix verarbeitet und schon wandert unser Blick auf den nächsten Lauf der Formel-E-Saison. Und der ist eine echte Perle. Es geht nach Monaco. In unserer Vorschau blicken wir heute auf die legendäre Strecke und die Favoriten für das Rennen im Fürstentum. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und gleichermaßen mit von der Partie ist auch heute aus dem eFormel.de Redaktionsteam Tobi Wirz. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Frisch erholt vom Formel 1 Rennen. Wir sitzen hier wenige Minuten nach der Zielflagge, sind also brandaktuell und könnten jetzt eigentlich auch einen Ebola-Podcast machen. Aber ich bin gedanklich schon so weit an der Côte d'Azur, an der französischen Riviera. Monaco-Rennwoche, ist das nicht schön? Erstmal die Frage, Tobi. Wie geht's dir? Wir haben uns ja 2 Wochen nicht gehört. Ostern war zwischendrin. Hast du eine schöne Zeit gehabt, seitdem wir uns nicht gehört haben?
Ja, wie jedes Mal, wenn ich nicht von dir höre. Nein, war Spaß.
Die Vorlage habe ich dir aber auch wirklich hingelegt und auf dem Silbertablett serviert.
Klarer Elfmeter. Ostern war relativ entspannt. Es wurde auch, was die Newslage anging, ein wenig ruhiger. Ich bin dazu gekommen, auch mal so einen Hintergrundartikel zu verfassen über das Thema Pässe. Da hatten wir ja in Rom den bekannten Zwischenfall mit Mercedes, den du auch mit dem Timo in der letzten Episode hier, der letzten regulären Episode des Podcasts besprochen hast. Und ja, ansonsten war es relativ entspannt, viel gegessen an den Feiertagen, wie immer. Und jetzt geht der Ernst des Lebens wieder los.
Und bei dir? Jetzt ist plötzlich wieder Formel E. Du hast recht, wenn du sagst, die letzte reguläre Episode. Wir haben nämlich, das habt ihr sicherlich in euren Podcatchern alle gesehen, eine Spezial-Crossover-Episode mit unseren Freundinnen von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, und von GT Talk, dem GT- und Langstrecken-Podcast, gemacht. Und ein bisschen philosophiert über die Zukunft des Motorsports, über Nachhaltigkeit in unserer aller Lieblingsbeschäftigung des Wochenendes. Ist sehr gut geworden, wie ich finde. Wenn ihr das nicht so seht, würde ich mich immer noch über Feedback riesig freuen. Ein bisschen ist ja schon angekommen. Vielen Dank dafür. Falls ihr noch was zu melden habt zu unserem Crossover-Podcast oder allgemein zum E-Pod, dann macht das doch einfach über Social Media, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer ihr auch seid. @eFormel.de heißen wir da überall. Geht auch per Mail. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr auch in den Episodennotizen. Ich würde mich riesig freuen über ein bisschen Input. Und jetzt zu deiner Frage. Auch ich hatte ein paar schöne Tage, die mit Reisestress verbunden waren. An Ostern fährt man ja auch immer zur Familie und ich bin irgendwie immer auf Achse gewesen. Tja, und bin jetzt schon gedanklich in der Rennwoche für Monaco, wie man unschwer merkt. Denn sofern alle Corona-Tests, die ich bis dahin machen muss, negativ bleiben, werde ich auch nach Monaco fliegen und da werde ich bald mein Köfferchen packen und mal wieder in den Flieger steigen. Freue ich mich sehr drauf. Zumal ich noch nie ein Rennen in Monaco selbst mitgemacht habe, abgesehen von vorm Fernseher. Damit wir uns und wir mich mal so richtig einstimmen, würde ich vorschlagen, lass uns doch mal das Auto anmachen. Das fährt dann hier durch, wir gucken schnell auf die Nachrichten und dann widmen wir uns mal in vollster Länge diesem Monaco-E-Prix und schauen mal, was uns da erwartet. Einverstanden?
Einverstanden.
Ab geht die Post.
Verschoben. Der Vancouver E-Prix wird erst 2023 stattfinden können, wie Rennpromoter OSS bekannt gab.
Nochmal verschoben. Da der Truppenübungsplatz auf Sardinien wegen des Ukraine-Kriegs für Militärübungen benötigt wird, verschiebt die Extreme E ihr nächstes Rennen auf den Juli.
Und nochmal verschoben. Die Gen-3-Ära der Formel E beginnt wegen Verzögerungen bei Entwicklung und Auslieferung der Fahrzeuge erst Anfang 2023.
Und verbleiben. Die ETCR bestätigt, dass alle 3 Marken Cupra, Hyundai und Romeo Ferraris auch in diesem Jahr wieder in der Rennserie antreten werden. Es sind wohl die glamourösesten, die prestigeträchtigsten 19 Kurven, die es im Motorsport so gibt. Monaco ruft. Ist das nicht schön? Ach, Tobi, erzähl mir was über die Strecke, über das, was die Fahrer in ihrer Abstimmung der Fahrzeuge beachten müssen. Was macht Monaco denn so besonders und warum ist Monaco dieser Ort, der im Motorsport so viele Herzen höher schlagen lässt?
Ja, also für die Formel E ist Monaco eigentlich nur deshalb was Besonderes, weil es der Traditionsstadtkurs der Formel 1 ist, der ja da auch schon seit 1950 fast durchgängig befahren wird. Ja, das sind Streckenpassagen, die Motorsportfans wie Musik in den Ohren klungen. Ja, Saint-Devot, Beau Rivage, dann hoch Massenet, Casino, ja, dann Mirabeau-Haute, die Löws, die ich immer noch gerne so nenne, obwohl sie nun seit vielen Jahren mittlerweile Grand Hotel-Kurve heißt. dann Mirabeau-Bas, in den Tunnel hinein, die Hafenschikane, die Tabakkurve, Schwimmbad und dann die Raskas und zurück auf Start und Ziel. 3,337 Kilometer und tatsächlich in diesem Jahr 2022 der absolut 100% echte, unverfälschte Kurs, den auch die Formel 1 Weltmeisterschaft bestreitet. Letztes Jahr hatten wir ja schon das große Layout, aber wir hatten eine Anpassung in der Hafenschikane. Die Hafenschikane ist deutlich enger gemacht worden. Warum? Das kann eigentlich keiner beantworten. Ich vermute, man wollte noch den Fahrern etwas mehr Möglichkeit zur Rekuperation, also zur Energierückgewinnung nach der langen Geraden durch den Tunnel geben. Das hat man dieses Jahr aufgegeben und fährt tatsächlich diese Sonderlocke in der Hafenschikane nicht mehr. Die Schikane ist deshalb auch nicht mehr ganz so eng, wird mit einer höheren Geschwindigkeit durchfahren und das sollte sich auch auf die Rundenseiten auswirken, die etwas schneller sein dürften als im Vorjahr noch. Hängt natürlich auch von anderen Faktoren wie Temperaturen und natürlich auch dem Nässegrad von oben ab. Aber zum Thema Wetter werden wir vielleicht nachher noch kommen. Ich denke, dass im Qualifying, in der Duellphase, vielleicht sogar die Marke von 1 Minute 30 fallen wird. Ist für Formel-E-Verhältnisse relativ schnell, aber muss natürlich auch sagen, Formel 1 ist dann doch noch ein klitzekleines bisschen besser. Da hat ja Charles Leclerc im letzten Jahr die Pole-Position mit einer 1:10.346 gefahren. Der Formel-E-Streckenrekord stammt von Mitch Evans, aufgestellt im zweiten freien Training im vergangenen Jahr, 1:31.118. Ich habe die Hoffnung, dass diese Sekunde, die noch gefehlt hat zu dieser 1,30er Schallmauer, möglicherweise bei guten Bedingungen drin sein sollte und wir vielleicht sogar eine 1,29er Runde am Rennwochenende sehen werden. Ja, schon mal hochgerechnet, wenn es trockene Bedingungen hat und keine Full-Course-Yellow- oder Safety-Car-Phase gibt, werden wir höchstwahrscheinlich 29 oder 30 Runden sehen. Hängt ja, natürlich davon ab, wie auch die Streckenentwicklung ist und der Rennverlauf, aber das kennt ihr ja alle mittlerweile.
Richtig. Und ob dann der Führende im letzten Sektor der Runde in 5 Kurven 2 Sekunden verliert, um mit der Uhr nochmal zu tanzen und allen anderen die Nase lang zu machen oder halt auch nicht. Ach, Formel genau. E. Just Formel E things. Das Rennen dauert auf jeden Fall 45 Minuten plus eine Runde. Das macht's immer sehr schön einfach. Da muss man sich nämlich gar nicht dran gewöhnen oder sich einmal dran gewöhnen und das dann immer im Kopf behalten. Und wir fahren einfach so lang und so viel, bis die Zeit abgelaufen ist und gucken dann mal, wo wir rauskommen. Auf dem Monaco Original. Das Original. Ich freue mich da sehr drauf.
Lecker.
Lecker. Glaubst du denn, dass das einen großen Unterschied für die Teams machen wird, dass jetzt diese etwas angepasste Hafenschikane nicht mehr so konfiguriert ist wie im letzten Jahr? Müssen die da ihre Energienutzungspläne anpassen oder ist das ja halt einfach eine Ecke, die jetzt ein bisschen neu gestaltet ist, macht dann aber doch keinen großen Unterschied?
Also ich glaube, im Qualifying wird es keinen so großen Unterschied machen, außer dass die Autos ein bisschen schneller an der Stelle sein werden. Was das Rennmanagement angeht, oder das Energiemanagement im Rennen besser gesagt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen Unterschied macht. Aber, ganz großes Aber, den Unterschied haben wir ja sowieso. Was daran liegt, dass den Fahrzeugen im Rennen in dieser Saison 220 kW zur Verfügung stehen. Im letzten Jahr waren es ja noch 200. Mhm. Und im Attack-Mode sogar 250 kW anstatt 235 wie im Vorjahr. Das heißt, der Energieverbrauch wird aufgrund der etwas stärkeren Beschleunigung sowieso etwas höher sein. Die Fahrer werden auf den Geraden etwas früher den Fuß vom Strompedal sondern sogar müssen, mhm. also etwas mehr coasten. Und damit hat man sowieso schon einen Parameter, der sich, was Energiemanagement betrifft, ziemlich stark auswirkt, verändert. Und da werden allerdings, da gehe ich hundertprozentig von aus, alle Teams sehr, sehr gut darauf vorbereitet sein und bereits seit einigen Tagen im Simulator auch das Ganze schon üben. Und ich sehe da keinen Grund, weshalb das in die Hose gehen sollte. Es sei denn, wir haben den Fall, den wir in der Vergangenheit bereits öfter schon mal hatten, dass nicht ganz klar ist, wie viele Runden es denn jetzt tatsächlich sein werden. Ja, wir hatten da ja tatsächlich in Mexiko den Fall, dass die Porsches noch so viel Tempo gemacht haben, dass es eine Runde mehr wurde, als von manchen Konkurrenten befürchtet. In Rom hatten wir bei einem Rennen genau das Umgekehrte, ja, dass es ein paar Teams gab, die auf eine zusätzliche Runde spekuliert haben, das allerdings dann nicht eingetreten ist. Und von daher müssen wir da an der Stelle vielleicht einfach abwarten, wie sich das jetzt gestalten wird und wie die Taktik der einzelnen Teams aussieht. Ob es Teams gibt, die etwas konservativer an die Strategie rangehen oder ob da die Teams alt auch aus dem Grund, weil klar ist, dass es so und so viele Runden werden, gut vorbereitet sind.
In der Formel 1 ist Monaco ja immer, ohne jetzt hier wieder die Formel 1 dissen zu wollen, aber ein mehr oder weniger einschläferndes Rennen. In der Formel E war das gar nicht der Fall in dem letzten Jahr. Ja, so ein bisschen wie heute Imola, hast recht. Und genauso wie man in Imola nicht überholen konnte, mangels Klappflügel, DRS, gilt das in der Formel 1 ja eigentlich auch in Monaco. Alles viel zu eng, die Autos viel zu groß, Radstand viel zu riesig, da geht gar nichts mehr, wir sollten Monaco aus dem Kalender streichen, wird da immer wieder gefordert. Und das komplette Gegenteil gab es ja in der Formel E im letzten Jahr. Ein Überholspektakel, das seinesgleichen suchte. Wie viele waren das? 28 Überholmanöver allein in den
unter,
Top 6?
Unter den ersten 6, ja, genau, richtig.
Und dann sind sie trotzdem am Ende in derselben Reihenfolge
gekommen, ja.
Wie sie gestartet haben. Also das war echt kurios. Für die Formel E ist Monaco ja auch so eine Art Highspeed-Strecke, ne? Das ist ganz kurios. Wenn wir halt, wie gesagt, die Formel 1-Rennen uns ansehen, dann ist das sehr langsam. Für Formel E-Verhältnisse ist Monaco wirklich Highspeed und das bringt auch nochmal so ein bisschen extra Würze damit rein. Glaubst du denn, dass wir auch einfach nur auf Grundlage von dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, uns wieder auf so ein packendes Rennen einstellen können?
Da gehe ich ganz fest von aus. Monaco ist, wie du schon sagtest, für Formel-E-Verhältnisse eine relativ schnelle Strecke, was natürlich auch, klar, ursächlich damit zusammenhängt, dass die Formel 1 da fährt und dass die Strecke auch für die Formel 1-Autos angepasst wurde. Die ist für einen Stadtkurs unheimlich breit. Es gibt unheimlich wenige ganz langsame Ecken, bis auf die Grand Hotel oder ältere Leute nennen sie gerne Löw's Haarnadel, mal ausgenommen.
Oder Fairmont.
Ja, oder genau, Fairmont hieß sie auch mal zwischenzeitlich. In Rom haben wir ja auch zum Beispiel sehr viele, sehr langsame Kurven gehabt. Das ist natürlich in Monaco grundsätzlich anders. Wie gesagt, die Strecke ist da deutlich breiter als die meisten anderen Straßenkurse. Und da geht es schon etwas mehr zur Sache, was das Tempo angeht. Da wird schneller gefahren als auf den meisten anderen Straßenkursen. Und die Tatsache, dass in der Formel E natürlich auch sehr, sehr viel auf den Energieverbrauch geachtet wird, sorgt natürlich da auch für die Überholmanöver. Ich glaube, wenn wir ein Vollstromrennen hätten, dann wäre auch Monaco relativ langweilig. Aber das ist es ja nicht. Die Formel E hat da unter anderem mit dem Attack-Mode ja Möglichkeiten gefunden, etwas mehr Abwechslung, sage ich mal, in das Rennen reinzubringen. Und das fand ich, konnte man sich auf jeden Fall im letzten Jahr sehr, sehr gut ansehen.
Es war so ein bisschen so, und damit schließen wir das Streckenthema gleich mal ab, als hätte diese Monaco-Strecke, wo seit 1929 der Monaco Grand Prix stattfindet, mal mit Formel 1 Regelwerk und mal nicht, wirklich 90 Jahre darauf gewartet, dass mal eine Rennserie aufkreuzt, die genauso passend gemacht ist für diese Strecke wie die Formel E. Und dann gab es dieses großartige Rennen im letzten Jahr. Ich hoffe natürlich auch, wie du, Tobi, dass das in diesem Jahr genauso spektakulär wird wie im vergangenen Jahr. Wenngleich ich auch hoffe, dass wir uns da jetzt nicht allzu sehr, allzu früh reinsteigern. Stell dir vor, wir würden das hier jetzt richtig hochhypen und dann wird das Rennen unseren Erwartungen nicht gerecht, weil es dann doch wieder so eine Prozession wird. Ha, lass uns einfach gar nicht daran denken. Einfach optimistisch bleiben. Strecke ist gut, Strecke ist wie gemacht für die Formel E. Und da wird einiges an Spektakel, zumindest im Potenzial, möglich sein. Jetzt müssen wir aber noch abstecken, wann und wo wir die Formel E verfolgen können in Monaco. Und du bist ja der Mann hier im E-Pod für die Zeitpläne unter anderem und für den Blick in die Fernsehzeitung. Also, wenn ich jetzt nicht selbst in Monaco wäre, müsstest du mir mal erklären, wann die Formel E läuft und wo vor allem.
Ja, die Formel E läuft auf jeden Fall bei uns auf eformel.de. Ja, da haben wir einen sehr, sehr fähigen Kollegen, der einen Live-Ticker zu jeder einzelnen Session macht. Ich glaube, der ist auch diesmal gar nicht so weit weg vom Renngeschehen.
It's me! Freue mich jetzt schon.
Ja, genau. Wie gesagt, also Live-Ticker zu jeder Session, freie Trainings, Qualifying und auch Rennen. Die freien Trainings könnt ihr außerdem auf unserer Webseite euch ansehen. Das ist, sind nicht ganz so studentenfreundliche Zeiten mal wieder. Wir sind jetzt nicht, haben jetzt nicht ganz so Rom-Verhältnisse.
Aber es ist wirklich auch nicht schön. Also ich nehme das auch ein bisschen persönlich inzwischen, dass die Formel E ihre Sessions immer so früh ansetzt. Wann geht's denn los?
Ja, das erste Freitraining startet um 7.30 Uhr. Samstagmorgen 7.30 Uhr. Die Großstädter von euch werden da gerade vom Feiern nach Hause kommen. Ideal vorm Schlafengehen noch das erste Freitraining auf eformel.de gucken. Zweite Freitraining, ja, kommt dann schon relativ zeitnah danach um 9.10 Uhr. Schon wieder eine sehr komische Uhrzeit, aber boah, scheint halt Usus zu sein in letzter Zeit, dass die Rennserie ein Problem damit hat, ihre freien Trainings zur vollen Stunde zu beginnen. Aber das soll jetzt ja auch nicht das Thema sein. Das Qualifying beginnt dann um 10.45 Uhr und Rennstart ist um 15 Uhr bzw. offiziell um 15.04 Uhr.
Und das Ganze wieder im Fernsehen beim üblichen TV-Partner? Oder wie sieht das aus?
Ja, ProSieben zeigt ja in dieser Saison alle Rennen und das gilt natürlich auch für das Rennen in Monaco, das am Samstagnachmittag gezeigt wird. Das Qualifying wird wieder von ProSieben Max ausgestrahlt und da dann auch wieder zu verfolgen sein. Alternativ natürlich auf ran.de.
Und für unsere HörerInnen aus Österreich und aus der Schweiz, da zeigt Eurosport die Formel E, übrigens auch in Deutschland, allerdings nur bei Eurosport 2. Das gleiche gilt auch für Österreich, ich glaube, da kommt es auch nur bei Eurosport 2. Kurioserweise in der Schweiz, meines Wissensstandes nach, ist es geplant auf Eurosport 1. Also ein bisschen Senderhopping, wenngleich natürlich in Österreich auch ORF Sport Plus das Rennen zeigt und in der Schweiz MySports One ebenfalls die Übertragung übernehmen wird. Also es gibt viele Wege, die Formel E zu verfolgen. Alle weiteren Infos findet ihr einfach, indem ihr in die aktuelle Kapitelmarke klickt. Da gelangt ihr direkt zu unserer ausführlichen TV- und Livestream-Übersicht. Und das macht's alles sehr schön und sehr unkompliziert. Ich denke ja, dass dieses Monaco-Wochenende wohl ohnehin spektakulär und denkwürdig sein wird, auch mal ganz unabhängig vom Racing. Denn kurz vor dem E-Prix steht ja die Enthüllung des mit Spannung erwarteten Gen-3-Fahrzeugs an. Im Yachthafen, zwei Tage vor dem E-Prix, soll das neue Formel-E-Fahrzeug enthüllt werden, nachdem es schon in den letzten Monaten unter höchster Geheimhaltung erste Testfahrten bestritten hat. Dann bekommen wir also auch das Gen-3-Auto zu Gesicht. Und rein sportlich wird's denkwürdig, weil es so langsam aber sicher interessant wird, sich für den Titelkampf zu interessieren. Wir sind ja schon quasi ein Drittel durch die Saison durch und langsam, aber sicher, könnten sich vielleicht auch die ersten Favoriten herauskristallisieren. Wie sieht's denn da also aus? Bei der Favoritenfrage, Tobi, Können wir da aus dem letzten Jahr was lernen?
Das ist eine sehr gute Frage. Im letzten Jahr hat ja tatsächlich Antonio Felix da Costa das Rennen in Monaco gewonnen. Sowohl Felix da Costa als auch sein Teamkollege Jean-Éric Vergne warten in diesem Jahr auf den ersten Sieg. Ja, das ist ein bisschen verwunderlich, da Vergne ja als Tabellenführer nach Monaco reist, aber tatsächlich hat er noch nicht ganz oben gestanden diese Saison. Ja, wer auch mal endlich dran wäre, in meinen Augen Robin Freins, der ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Abo auf Platz 2 hat, ja. Aber der immer mal wieder ganz vorne mit dabei ist, aber es irgendwie, ich glaube, seit Paris 2019 nicht mehr geschafft hat, ganz vorne mitzufahren oder ganz oben auf das Treppchen zu steigen. Ja, der ist ja im letzten Jahr auch zum Beispiel Zweiter geworden in Monaco, hat da wenige Meter vor dem Ziel noch Mitch Evans überholt, der ein wenig knapp kalkuliert hatte mit seiner Energie. Das sind auf jeden Fall welche, die man auf dem Zettel haben sollte. Ja, das andere große Thema ist natürlich Venturi. Die haben ja bekanntlich ihr Heimrennen in Monaco. Und sowohl Edo Mortara als auch Lucas Di Grassi haben in Rom, sag ich mal, nicht sonderlich gut ausgesehen, nur sehr, sehr wenige Punkte mitgenommen. Da wäre natürlich die Frage, ob das Mercedes-Kundenteam es schafft, sich beim Heimrennen von der Schlappe zu erholen und vielleicht wieder ganz vorne mitzufahren.
New York 2019 war das letzte Mal, dass Freins gewonnen hat. Nochmal drei Rennen später oder sowas, das Saisonfinale. Aber ich bin ganz dabei, wenn es um den schnellen Niederländer geht. Ich würde ihm das wirklich gönnen, weil der war so zerknirscht nach dem Rom-Epri. Klar, der hat sich gefreut, dass er bei beiden Rennen wirklich solide Punkte gesammelt hat, bei beiden Rennen aufs Podium gefahren ist. Aber es hat dann halt nicht für den Sieg gereicht. Gleiches gilt eigentlich auch für Stoffel van Dorn im Werks-Mercedes. Merkst du, wir haben gerade die ersten drei Fahrer quasi in der Fahrer-WM im aktuellen Zwischenstand erwähnt. Vergne führt, vor Freins, vor Van Dorn. Alle drei noch ohne Rennsieg in diesem Jahr. Der erste Fahrer, der mal Rennen gewonnen hat im Klassement, das ist Mitch Evans, der auf Gesamtposition 4 liegt. Und natürlich mit einer gehörigen Portion Rückenwind aus Rom anreisen wird seinerseits. Und auch letztes Jahr in Monaco gar nicht so schlecht war. Ich denke, wir sollten Jaguar auch da nicht aus der Rechnung raushalten. Wir haben nämlich schon, das sind ja die gleichen Antriebsstränge, die die Teams einsetzen, die sie auch im letzten Jahr schon benutzt haben, immer wieder gesehen, dass Jaguar ein Fahrzeug hat, das besonders gut auf mehr oder weniger traditionellen Straßenkursen so gut funktioniert. Und für Jaguar lief es in Diriyah nicht so super gut, weil das kein wirklich klassischer Straßenkurs war. Gleiches gilt für Mexiko-Stadt. Da war Jaguar auch nicht so wirklich gut in diesem Jahr. Und dann ging es plötzlich auf die Straßenkurse, wie in Rom. Und da hat Mitch Evans alle auseinandergenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Monaco wieder der Fall sein wird. Genau die gleichen Ambitionen wird natürlich aber auch sein Teamkollege haben, Sam Bird. Auch einigermaßen bedient gewesen nach dem Rom-Epri. Der ist nur auf Gesamtposition 11 in der Fahrer-WM momentan. Derzeit der einzige Fahrer, der in jeder Formel-E-Saison einen E-Prix gewinnen konnte. Diese Reihe will er sicherlich nicht abreißen lassen. Auch den würde ich mal mit in den Topf werfen, der potenziellen Rennsieger. Aber da sind wir dann ja wieder bei dem üblichen Problem der Formel-E. Es gibt keinen klaren Favoriten. Alle können es irgendwie werden, bis auf Dragon und Neo. Und selbst die können in die Punkte fahren. Und das bringt mich mal vielleicht zu einem etwas abgelegeneren Thema. In Monaco, wir haben über die Strecke vorhin schon geredet, ist die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit einfach enorm hoch. Könnten vielleicht so äußere Umstände dazu führen, dass genau wie es bei Neo in Rom geklappt hat, vielleicht wieder Teams die große Überraschung schaffen, die eigentlich eher im letzten Drittel der Meisterschaft anzusiedeln sind und in die guten Punkteergebnisse vorzufahren? Ich denke da so an die Nissans, an die Mahindras, an die Dragons dieser Welt.
Grundsätzlich ja, es muss halt dann tatsächlich nur alles passen. Ne? Das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie denn die Strategie gerade im ersten Renndrittel aussieht. Und ja, ob dann ein Safety Car kommt, wann es kommt und vor allem, wann das Safety Car wieder die Strecke verlässt. Ja, eine späte Safety Car Phase hilft zwar den Fahrern, die hinten liegen, aber wenn das Rennen dann einfach nur noch eine Runde geht, nachdem das Safety Car von der Strecke runter ist, haben sie auch nicht mehr so viel gewonnen. Von daher, ja, es hängt von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Natürlich kann man mit der richtigen Strategie und dem gehörigen Quäntchen Glück da auch ja ein bisschen was abstauben, sage ich an der Stelle, so wie das Nio 333 beim zweiten Rennen in Rom gemacht hat, als sie beide Fahrer in die Punkte gebracht haben. Richtig planen lässt sich das nicht.
Der letzte Fahrer, den ich ins Spiel bringen möchte, bevor wir uns mal vielleicht einigen könnten auf einen Fahrer, den wir ganz vorne sehen oder ein Team, das wir ganz vorne sehen, ist Jake Dennis. Der ist in der Fahrer-WM momentan knapp vor Sam Bird. Bird ist Elfter, wie gesagt. Dennis ist Zehnter. Der stand beim ersten Rennen des Jahres auf dem Podium. In Saudi-Arabien war das damals. Dann im zweiten Saudi-Arabien-Rennen auch nochmal Punkte gesammelt als Fünfter. Und danach haben wir relativ wenig von Jake Dennis gesehen, außer im Qualifying. Und könnte das nicht das Rezept sein für Jake Dennis, der seine Qualifying-Stärke auf der engen Strecke in Monaco ausspielen könnte und nach vorne fahren und dann das Rennen von vorne diktieren? So ist, es klingt natürlich leichter, als es tatsächlich ist, aber was können wir von Dennis erwarten?
Theoretisch natürlich, aber meine persönliche Beobachtung ist, dass sich der Andretti mit dem BMW-Antriebsstrang genau andersrum verhält wie der Jaguar. Ja, tatsächlich ist es so, die Jaguar haben große Vorteile auf den traditionellen Straßenkursen und Nachteile auf Strecken, die nicht klassisch Formel-E-Style sind. Und den Eindruck, den ich hatte, bei Andretti ist es genau andersrum. Ja, die waren beispielsweise in Valencia war Dennis stark letztes Jahr. Ist ja alles andere als ein typischer Startkurs. Ja, in Monaco war er im vergangenen Jahr keiner der Piloten, die vorne eine Rolle im Kampf um den Sieg gespielt haben. Ich will es nicht ausschließen, dass er das dieses Jahr besser macht, insbesondere da er, wie du schon gesagt hast, sich im Qualifying sehr, sehr stark präsentiert hat und auch in den Duellphasen sehr, sehr gut performt. Aber ich zähle ihn nicht zu den Top-Favoriten.
Jetzt müssen wir konkret werden. Ich leg mal vor und dann musst du auch einen Favoriten nennen. Und ich habe ihn vorhin schon angeschnitten. Ich tippe mal auf Sam Bird. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Weil ich, wie gesagt, denke, dass Jaguar ein gutes Auto auf Straßenkursen hat und Jaguar letztes Jahr schon super gut dabei war. Also dieses legendäre Manöver, ich bin mir sicher, das werden wir auch in 5 Jahren noch feiern. Von Mitch Evans, den Berg hoch, durch Borivage, kurz vorm Casino übernimmt er die Führung, bevor er sie dann ein paar Runden später wieder an der Costa verloren hat. Aber Jaguar war so stark letztes Jahr in Monaco und ich glaube, die sind es auch dieses Jahr. Und Sam Bird wird den ganzen Frust, den er sich angestaut hat aus den letzten paar Wochen, konzentrieren können und das hoffentlich in einen Sieg umsetzen können. Es wäre das zweite Mal, dass er in seiner Karriere in Monaco gewinnt. Das ist ihm in der GP2 schon mal gelungen. In seinem letzten Jahr, 2013, stand Sam Bird im ersten Rennen ganz oben auf dem Treppchen.
Du weißt, wer neben ihm stand?
Sag's mir.
Mitch Evans, sein heutiger Teamkollege.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja. Ich nicht?
Nee, wusste ich wirklich nicht. Aber ist ja cool. Ich glaube, es wird für Sam Bird was geben. Und du?
Ja, ich möchte einen Namen nennen, der noch gar nicht gefallen ist, den ich aber persönlich sehr stark einschätze in Monaco, und zwar Lucas Di Grassi. Venturi Heimrennen, Lucas Di Grassi lebt auch schon viele Jahre in Monaco, ebenfalls Heimrennen. Das denke ich würde mal passen. Der Mercedes-Antrieb, den er diese Saison hat, ist auch, glaube ich, nicht der schlechteste im Feld und daher denke ich, dass der Knoten bei Venturi für Di Grassi in Monaco platzen wird.
Wir wollen aber auch von euch wissen, was ihr denkt über das Kräfteverhältnis in der Formel E und haben dazu über unsere Community und allen voran unseren treuen Hörer Ricardo ein Tippspiel organisiert. Auf kicktipp.de/formel-e könnt ihr noch bis zum Wochenende eure Tipps abgeben. Die gesamte Redaktion von eformel.de tippt auch mit und kämpft da mit euch und gegen euch, vor allem gegen euch, um die Einzelwertung und um die Teamwertung. Sagen wir es so, momentan läuft es nicht so super für uns, Aber das gibt euch ja Gelegenheit, ja, vielleicht noch mehr dafür zu sorgen, dass es gegen uns läuft. Wir freuen uns über alle, die mitmachen, auf kicktipp.de/Formel E. Und nun werfen wir, wie in jeder E-Pod-Episode, einen Blick durch
Tobis Teleskop.
Da hast du bestimmt vor dem Monaco-Rennen auch mal wieder ein Schmankerl mitgebracht, oder?
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Es gibt in diesem Jahr ja keinen Paris-E-Prix und so hat Jean-Éric Vergne tatsächlich den Monaco-E-Prix als sein Ersatzheimrennen auserkoren. 25 Tribünentickets hat der Franzose bei Instagram an seine Fans verlost. 25 ist ja auch seine Startnummer in der Formel E. Und nachdem die Teilnahme da doch sehr, sehr positiv war, sehr viele Fans sich angemeldet haben, hat er die Anzahl der Tickets, die er verlost hat, auf 36 erhöht. Das ist übrigens, Zufall oder nicht, die Startnummer seines ehemaligen Teamkollegen André Lotterer.
Ja, auf keinen Fall ist das Zufall. Kannst du mir doch nicht erklären. Nee, das hat er mit Absicht gemacht.
Mit Sicherheit, sowas von.
Das ist eine coole Aktion. Weißt du, ob sowas auch mit den drei deutschen Fahrern geben wird für ein Berlin-E-Prix? Das wäre doch cool.
Denke ich, wäre bestimmt eine coole Sache, aber ob das jetzt tatsächlich geplant ist, weiß ich an der Stelle nicht. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich gehört habe, dass es so eine Aktion gegeben hat. Finde ich auf jeden Fall cool und sollte sich vielleicht der ein oder andere Fahrer ein Beispiel dran nehmen und das für seine Heimfans bei seinem Heimrennen auch mal.
Auch in der Vorschau-Episode auf den Monaco-E-Prix spielen wir natürlich unser Grid Dummies Formel E-Quiz. Wir beiden haben Fragen vorbereitet, drei an der Zahl jeweils, die stellen wir uns jetzt und ihr dürft alle mitraten. Es gibt Punkte zum Sammeln, am Ende sind alle im besten Fall klüger und im schlechtesten Fall nur gut unterhalten davon. Ich lasse dir heute den Vortritt, Tobi. Du darfst mir die erste Frage stellen und ich versuche mich mal.
Ja, Tobi, Monaco-E-Prix steht vor der Tür. Viermal hat das Rennen in Monaco für die Formel E bereits stattgefunden und dreimal gewann auch tatsächlich der Polesetter das Rennen. Welcher Fahrer ist denn der Einzige, der es bislang nicht geschafft hat, sich trotz Startplatz 1 den Rennsieg zu sichern?
Jetzt muss ich an die Monaco-E-Prix der vergangenen Jahre denken, aber ich weiß nicht so wirklich, wer da auf der Pole-Position stand, ehrlich gesagt. Also, dass im letzten Jahr der Pole-Sitter gewonnen hat, das haben wir vorhin ja schon gesagt, weil die Top 6 trotz den vielen Überholmanövern in derselben Reihenfolge ins Ziel gefahren sind, wie sie gestartet sind.
Das ist korrekt.
Das heißt, Antonio Felix da Costa war es sicherlich nicht. Im Jahr davor hat Jean-Éric Vergne gewonnen, oder bei der Austragung davor hat Jean-Éric Vergne gewonnen. Das ist auch der letzte Sieger, der mir jetzt auf die Schnelle einfällt aus Monaco. Und ich denke mal, dass der auch von der Pole-Position gestartet ist. Ich glaube, Buemi hat mal gewonnen. Da gab es so ein cooles Bild, wo die Zielflagge fällt. Der habe ich schon mehrfach in Artikeln bei uns benutzt. Oh Mann. Ja, komm, ich sag, das war in der großen Ära, als sich Abt und Renault Edams duelliert haben und Sebastian Buemi hoffentlich gewonnen hat und nicht Lucas de Grassi. Und Buemi hat das aber gewonnen, ohne von der Pole zu starten. Das ist jetzt meine Antwort.
Okay, einen Schritt zurück. Ich muss sagen, die Frage, die ich gestellt habe, war nicht ganz unkompliziert. Tatsächlich ist es so, jedes Rennen in Monaco wurde bislang von dem Fahrer gewonnen, der von Startplatz 1 gestartet ist.
Aha.
Das waren in den Jahren 2015 und 2017 Sebastian Buemi, 2019 war es Jean-Éric Vergne und 2021 war es Antonio Felix da Costa. Okay. Aber, ganz großes Aber. Jean-Éric Vergne ist 2019 nur deshalb von Position 1 gestartet, weil der eigentliche Pole-Sitter, der Gewinner der Pole-Position, eine Startplatzstrafe bekommen hat. Und die Sonderpunkte und die Pole-Position offiziell wurden nicht Jean-Éric Vergne zugeschrieben, sondern sie gingen an Oliver Rowland.
Bist du fies. Aber ja, Rowland ist Pole-Gewinner.
Genau.
Rowland und das Qualifying-Pech in Monaco. Da gab es doch letztes Jahr auch so eine Szene, wo er nicht bereit war, obwohl er in die Superpole rausfahren sollte und sich dann erstmal die Handschuhe hektisch angezogen hat, die er Startampel aber verpasst hat. Oder die Boxenampel, ne?
Genau, richtig, weil es da eine rote Flagge gab und die Formel E dann allerdings den Beginn der Superpole nicht verzögert hat, obwohl das Qualifying selber etwas später zu Ende ging als geplant.
Pech gehabt. Genauso wie Roland, auch ich. Dann gibt's dafür keinen Punkt. Vielleicht kannst du den ersten Punkt des Tages sammeln. Ich habe nämlich in der vergangenen Woche, am Karfreitag, saß ich im Zug und habe da noch die letzten Überbleibsel meiner Romreise vertippt. Und da habe ich ein Interview geführt, unter anderem mit dem Andretti-Fahrer Oliver Askew, der einzige Vollzeit-Amerikaner in der Formel E, wenn man so möchte, und ein kleines Porträt zu ihm geschrieben. Und in diesem Porträt steht auch der Ort drin, in dem er aufgewachsen ist. Wichtig, aufgewachsen ist, nicht geboren ist. Welcher ist das?
Oh. Ich hab's gesehen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Geburtsort oder den Ort im Kopf habe, wo er aufgewachsen ist. Ja, der ist, man könnte sagen, er ist wie von einem anderen Stern. Er kommt nämlich vom Jupiter. Ich habe Jupiter in Florida, nördlich von West Palm Beach liegt das im Kopf. Und ich tippe einfach mal, dass du Jupiter meinst.
Vollkommen richtig. Ja, dafür gibt's den Punkt. Der Vollständigkeit halber, geboren wurde er in Melbourne, aber auch in Florida. Also auch da gibt's ein Melbourne. Wahrscheinlich nicht weit weg von Jupiter. Und da ist er dann zur Schule gegangen und groß geworden, zusammen mit einem gewissen jungen Mann, der da auf den Namen Kyle Kirkwood hört, der aktuelle amtierende Indy Lights Champion und ehemalige Formel E-Testfahrer beim Rookie-Test für BMW. So, jetzt haben wir hier noch die Reise nach Amerika abgeschlossen. Long story short, für Jupiter in Florida gibt's einen Punkt.
Ja, Tobi, du weißt ja, dass ich der Mann für Zahlen und Statistiken bin. Und du bist ja in Rom gewesen, hast sicherlich da auch verfolgt, dass da ein paar Fahrer Führungskilometer gesammelt haben, die vorher noch nicht in Führung gelegen haben in dieser Saison, womit jetzt aktuell bereits 9 Fahrer das Formel-E-Feld im Jahr 2022 angeführt haben. Weißt du denn auch, welcher Fahrer nach dem Rom-Wochenende jetzt die meisten Führungsrunden auf seinem Konto hat?
Ich glaube nicht Mitch Evans. Der hat zwar beide Rennen gewonnen, aber immer nur relativ kurz geführt. Das ist, glaube ich, die Antwort, die auf der Hand liegen würde, aber ich glaube, es ist nicht Mitch Evans. Zumal ich dich kenne, du würdest, also wenn das nicht so eine Besonderheit wäre, ich glaube, du würdest das nicht fragen. André Lotterer hat Führungskilometer gesammelt. Allerdings hat ja sein Teamkollege Pascal Wehrlein in Mexiko so viel angeführt. Und Lotterer durfte immer nur auf Platz 2 fahren. Oder einer der ersten Rennsieger des Jahres. Nick de Vries oder Edo Mortara aus Saudi-Arabien. Wirkt auch wie aus einer anderen Zeit, dass dieser Saudi-Arabien-Epris stattgefunden hat, ne? Schwer. Einer von denen wird sein. Ich tippe jetzt einfach mal auf Nick de Vries.
Also Nick de Vries hat zwar in beiden Diriya-Rennen in Führung gelegen. Hat, aber seitdem er aus Diriya abgereist ist, aber nicht mehr das Formel-E-Feld angeführt.
Oh, das ist ja ungut für meine Rechnung.
Das ist ungut für deine Rechnung. Nichtsdestotrotz ist die Strecke in Diriya relativ kurz im Vergleich zu manch anderem Kurs in der Formel-E, der gefahren wird, zum Beispiel Rom. Und daher ist es tatsächlich so, dass Nick de Vries auf 42 Führungsrunden gekommen ist. Und die hat bis heute niemand übertreffen können, weshalb Nick de Vries die richtige Antwort ist.
Yes, sehr gut. Cool. Mehr Glück als Wissen, aber es ist ja egal. Okay. Ich bin gerade in meiner ersten Frage mit dir nach Nordamerika gereist und möchte da noch kurz bleiben. Es gab ja die traurige Meldung, dass das nächste Formel-E-Rennen aus dieser Saison abgesagt werden muss. Der Vancouver-E-Prix steht vor dem Aus oder schon hinter dem Aus eigentlich. Der wird nicht stattfinden in diesem Jahr. Soll dann 2023 nachgeholt werden. Und so eine Rennabsage, da hängt immer ein ganzer Rattenschwanz an Organisationen dran. Da sind natürlich Verträge schon unterschrieben und es wurde schon Geld ausgegeben. Soweit ich weiß, haben unter anderem die OrganisatorInnen auch sich zur Stadt bekannt und gesagt, wir bauen hier Ladestationen für Elektroautos auf, was eigentlich als Erbe des EPI 2022 gedacht war. Und die müssen die laut Vertrag, soweit ich weiß, auch jetzt trotzdem aufstellen, ob das Rennen stattfindet oder nicht, weil es im Vertrag steht, dass die Stationen da aufbauen. Naja, ich schweife ab. Betroffen von der Absage ist ja nämlich nicht nur das Rennen, sondern auch das ganze Rahmenprogramm. Das Canadian E-Fest, wie das hieß, war ja geplant und wird jetzt auch abgesagt. Und in diesem E-Fest war unter anderem ein Konzert von einer großen Band geplant. Welche Band wird jetzt nicht mehr in Vancouver im Rahmen des EPRI spielen?
Ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte ja fest vorgehabt, nach Vancouver zu fliegen. Und die Veranstaltung da für eformel.de vor Ort zu covern. Und habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass da eine meiner Lieblingsbands tatsächlich auch im Rahmen des Canadian E-Fest spielen wird. Und hätte mir das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne angesehen. Aber daraus wird ja jetzt, wie du schon sagtest, nichts. Ich muss daher tatsächlich vielleicht ein Jahr, vielleicht länger warten, bis ich die Band Nickelback live sehen kann.
Zweiter Punkt für dich. Das ist deine Musik, ne? Also das glaubt man gar nicht, wenn man Tobi so zuhört mit seiner ruhigen Stimme, wie er uns hier durch die Statistiken führt und an die Hand nimmt, um uns die Welt der Formel E zu erklären. Aber in Tobi steckt so ein kleiner Rocker, nicht wahr?
Könnte man so sagen, was den Musikgeschmack angeht auf jeden Fall.
Okay, dann letzte Fragerunde.
Ja, meine letzte Frage, Tobi. Wir haben ja nach den beiden Rennen in Rom über ein Thema gesprochen. Ich habe ja da auch einen Hintergrundartikel geschrieben über ein Thema, das normalerweise eher selten in den Medien auftaucht, nämlich über das Thema Pässe. Und im Zusammenhang mit der Strafe für Mercedes ist das ja ein zentrales Thema gewesen, was durchaus auch seine Wichtigkeit hatte, wo du ja auch eine Anfrage an Ian James gestellt hast, die wir im vorletzten E-Pod hatten. Mhm. Beim Thema Pässe gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ja? Und es ist ja so, dass nicht jeder Teammitarbeiter auch automatisch zum Beispiel vor dem Rennstart ins Grid darf. Dazu meine Frage. Die Inhaber welcher Pässe, also welcher Farbe von Pässen, benötigen einen Grid-Sticker, um in die Startaufstellung zu dürfen?
Also Grid-Sticker sind mir durchaus bekannt.
Die brauchen wir ja auch, wenn wir vor Ort sind.
Die brauchen wir auch, wenn wir aufs Grid wollen. Wir dürfen nicht einfach so, ich plaudere jetzt auch mal aus dem Nähkästchen, wir dürfen trotz Presseausweis, wenn wir da vor Ort sind, auch nicht einfach so auf die Startausstellung rennen. Das wäre sehr schön, aber ist leider nicht möglich. Da braucht man dann ein Stickerchen, was man abholt. Und das macht man dann an das Band von seinem Pass dran und nimmt das als Souvenir dann mit nach Hause. Gibt Leute, die sammeln das auf der Rückseite ihres Laptops beispielsweise. Also die Grid-Sticker sind auch eine Sammlung für sich wert. Aber der grüne Pass für Medien, der zählt bestimmt nicht dazu, ne?
Nein, es geht um die Pässe, die Teammitarbeiter haben.
Da bin ich leider nicht so bewandert, muss ich sagen. Also ich habe deinen Artikel überflogen, muss ich gestehen, aber nicht viel mehr damit gemacht. Asche auf mein Haupt, jetzt werde ich hier ertappt. Ich kann nur mutmaßen, dass der, weil das einer der wenigen Pässe ist, der mir jetzt einfällt, der lilafarbene Pass dazu gehört, weil das doch der Pass war, der dem Typen gehörte, der für Mercedes da den WLAN-Router in Rom aufgesetzt hat, verbotenerweise. Und ich glaube, wenn der schon nicht am Auto arbeiten darf mit dem lilafarbenen Pass, dann darf der auch nicht aufs Grid. Dann hört mein Wissen über die Pässe allerdings auch auf. Deswegen muss ich ab dem zweiten Pass leider, Achtung Wortwitz, passen.
Ja, Tobi, du hast es richtig erklärt. Lila ist eine Farbe, die nicht automatisch dazu berechtigt, auch ins Grid zu dürfen. Wer einen roten Pass hat, der darf ins Grid. Wer einen gelben Pass hat, darf auch ins Grid. Kurz zur Erklärung, die gelben Pässe haben Mechaniker, mit dem Auto arbeiten. Der rote Pass hat zum Beispiel der Presseoffizier oder Leute vom Management. Die dürfen immer ins Grid. Aber Mitarbeiter mit Lila-Pass, die zum Beispiel für Logistik zuständig sind, also eigentlich fürs Ein- und Auspacken von Material für die Box zum Beispiel, die dürfen nicht ins Grid. Und auch Gäste des Teams, Ehrengäste oder VIPs, die man einlädt, dürfen nicht automatisch ins Grid. Und diese erkennt man an einem blauen Pass. Also lila und blau wäre die richtige Antwort gewesen.
Okay. Da muss ich mal, und könnt ihr auch am Fernseher einfach mal Ausschau halten, ne? Wer da mit welchem Pass unterwegs ist beim nächsten Mal in Monaco, auf dem Grid, im Fernsehen und die Interviews führt und sowas. Vielleicht gibt's da jemanden mit blauem Pass, aber mit einem kleinen flatternden Sticker dran. Na gut, okay. Das ist leider also nicht die vollständige Antwort gewesen, fürchte ich, nicht wahr?
Nein, ich kann dir nur einen halben Punkt geben.
Einen halben? Okay, den nehme ich mit.
Ja, lila war ja richtig und das war eine von zwei Antworten, also gibt es einen halben Punkt.
Ja, das sieht auch im Endergebnis besser aus einfach.
Ja, das hast du gesagt.
Denn ich bin auch guter Dinge, dass du meine dritte Frage auch mit Leichtigkeit beantworten wirst. Ich habe mich da vorhin fast schon reingeritten, als ich von den Favoritenteams erzählt habe und wer da vielleicht mal so überraschen könnte mit irgendwelchen strategischen Kniffen und dann von ganz nach hinten, ganz nach vorne ziehen könnte. Ich möchte aber nicht mit den Teams wissen, sondern mit den Fahrern. Es gibt nämlich in der aktuellen Saison nur drei Piloten, die noch keine WM-Punkte gesammelt haben. Welche sind das?
Könnte hinzubekommen sein. Ich weiß, dass Dragon noch keine Punkte hat, also Sergio Sette Camara und der zweite Fahrer Antonio Giovinazzi. Ja. Die sind bislang immer leer ausgegangen. Das war auch nicht wirklich knapp. Ja, die beiden Nios haben ja gepunktet. Die beiden Nissans haben schon gepunktet. Ah, bei Mahindra hat nur einer gepunktet. Nämlich Oliver Rowland. Also müsste der dritte Fahrer demzufolge Alex Sims sein.
Ist richtig. Da muss ich gar nicht groß ausholen. Ist richtig. Die drei sind's. Sims, Giovinazzi und Sette Camara. Das bedeutet 3 zu 1,5 am Ende vom Quiz. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und Tobi, fühlst dich vorbereitet fürs Rennen? Bist du hyped?
Ja, doch so langsam könnte es losgehen, ja. Also jetzt noch eine normale Arbeitswoche, sag ich mal. Und ja, dann sind es auch nur noch wenige Tage, bis dass es in Monaco auf der Strecke rund geht. Aber dir wird es doch genauso gehen, oder?
Ja, ich freue mich auch. Ja, habe ich ja in der ersten Minute des Podcasts schon gesagt. Ich war noch nie in Monaco. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mal nach Monaco komme, geschweige denn zu einem Rennen nach Monaco. Ich bin ein bisschen aufgeregt, auch ob des Weges von meiner Unterkunft zur Strecke. Ich habe die nämlich erst nach Nizza legen wollen und dann immer mit der S-Bahn hin und her pendeln, aber das wäre dann doch ein bisschen ins Geld gegangen. Und dann habe ich rausgefunden, dass Unterkünfte beim Ferienwohnungsvermittler meines Vertrauens, also mein Airbnb in Monaco, gar nicht so teuer ist. Und dann habe ich das gebucht und dann auf der Karte, man bekommt da ja immer die Adresse erst, nachdem man
gebucht hat.
Und ich wusste so grob die Gegend, wo es ist und dachte, ach, das kann nicht laufen. Und dann habe ich festgestellt, oh weh. Also ich bin in Frankreich offiziell, aber wenn ich die Wohnungstür aufmache und einen Fuß vor die Tür setze, betrete ich monegassischen Boden. Also ich bin wirklich ganz knapp hinter der Grenze. Ja, aber halt auch hinter der Grenze, die wirklich am anderen Ende der Stadt ist. Jetzt ist mein Glück natürlich, dass Monaco echt eine kleine Stadt ist, aber das ist etwa so wahrscheinlich wie das, was du das damals gemacht hast beim Berlin-Epris, auf der anderen Seite vom Tempelhofer Feld eine Unterkunft.
Ja, genau.
Das und zu sagen, ach, das laufe ich locker, gar kein Problem. Und dann ist man doch noch eine Dreiviertelstunde unterwegs.
Oh ja, das kann ich sagen, das Tempelhofer Feld zieht sich, wenn man vom Schillerkiez aus zu Fuß bis nach vorne zum Vorfeld will, ja.
Genau. Und etwa das Problem habe ich jetzt auch mit Monaco. Mit dem Unterschied, dass das Tempelhofer Feld sehr flach ist und Monaco sehr bergig ist. Und dass ich das auch nach Feierabend wieder bergauf laufen muss. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das wird. Vielleicht hole ich mir irgendwie... Gibt es da E-Scooter in Monaco? Keine Ahnung, das ist so die, ich glaube, das ist zu low budget, um in Monaco noch zu funktionieren, so E-Scooter.
Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen, aber du wirst es bestimmt herausfinden.
Ja, muss ich wohl. Also da habe ich gar keine andere Option. Naja, wird spaßig jedenfalls. Ich freue mich sehr drauf. Und jetzt machen wir erstmal Feierabend, oder?
Ja, klingt gut.
Dann starten wir in die Sonntagnacht. Ich danke dir für deine Zeit, Tobi. Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Monaco E-Prix. Und dann hören wir uns in der Woche nach dem Monaco E-Prix selbstverständlich hier im E-Pod wieder mit unserer großen Analyse des Rennens. Bis dann.
Ciao.